Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Eine Branche, die sich aufgegeben hat, so nennt die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer, eine Automobilbranche, die auch in 10 Jahren noch auf Verbrenner setzen will, statt gute, konkurrenzfähige E-Autos zu bauen. Nun ist es ja bei weitem nicht die gesamte Branche, die weiterhin Verbrenner bauen will, aber einzelne Konzerne haben sich durchgesetzt und so wird die EU-Kommission heute ihre Pläne öffentlich machen, die Flottengrenzwerte abzuschwächen, sodass auch über 2035 hinaus CO2 aus dem Auspuff kommen darf. Wir schauen in dieser Sendung auf Gründe für die Schwäche der deutschen Branche und wie Norwegen den U-Turn Richtung Elektro geschafft hat. Wir berichten über Streit über das Atommüllzwischenlager in Philippsburg und erläutern, wieso die Drogerie DM jetzt auch Gesundheitsleistungen anbietet. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, schön, dass Sie dabei sind. Fachleute aus der Ökonomie warnen davor, das sogenannte Verbrenner aus Rückab zu wickeln. Fachleute aus der Klimawissenschaft ohnehin, denn je länger fossile Fahrzeuge weiterhin zugelassen werden dürfen, umso länger bleiben wir abhängig von Öl und kriegen die CO2-Emissionen nicht runter. Trotzdem, insbesondere die Bundesregierung hat sich bei der EU-Kommission ja dafür stark gemacht, die Flottengrenzwerte 2035 eben nicht klimaneutral zu gestalten. Sie fürchten um die deutschen Autobauer. Wie deren Situation ist und wo die Gründe dafür liegen, berichtet Claudia Werle.
Immer wieder kommen neue Hiobsbotschaften aus der Autoindustrie. Reihenweise brechen bei den deutschen Herstellern die Gewinne ein. Zigtausend Mitarbeiter haben ihren Job verloren. Und das Problem ist vor allem, dass so schnell keine Besserung in Sicht ist. Jürgen Pieper, der die Autobranche seit vielen Jahren beobachtet, spricht im einen oder anderen Fall zwar von hausgemachten Problemen. Er glaubt auch, dass das viel damit zu tun hat, dass die Autoindustrie über Jahrzehnte hinweg sehr, sehr erfolgreich war.
Die Bereitschaft, in eine völlig neue Technologie zu investieren, ist erstmal gebremst, ja, weil man glaubt, viel, viel mehr verlieren zu können, als gewinnen zu können.
Aber davon einmal ganz abgesehen, haben sich die äußeren Rahmenbedingungen radikal verändert. Neue Konkurrenten mischen den Markt auf, dann die Zollpolitik des amerikanischen Präsidenten. Viele Fahrzeuge, die in die USA exportiert werden, sind durch die hohen Zollaufschläge für die amerikanischen Kunden deutlich teurer und damit unattraktiver geworden. Ein weiteres Problem ist China, bislang ein wichtiger Absatzmarkt. Aber inzwischen sind die Zeiten vorbei, in denen deutsche Hersteller dort mit ihren Premium-Marken punkten konnten, so Frank Schwope von der Fachhochschule des Mittelstands in Hannover.
Das führt natürlich zu Problemen für die deutschen Hersteller, zumal China und die USA meistens für alle deutschen Hersteller der größte Absatzmarkt waren. Und wenn diese Märkte plötzlich schwächeln, dann merkt man das natürlich auch bei den Gewinnen der Unternehmen.
Die deutschen Autohersteller reagieren. Sie sparen. Nicht nur im Bereich Forschung und Entwicklung, sondern auch beim Personal. Das ist auch bei den weltweit tätigen Autozulieferern wie Bosch, ZF Friedrichshafen oder Continental zu beobachten. Da werden Standorte verkleinert, Werke geschlossen oder die Produktion ins Ausland verlagert. Autoexperten wie Ferdinand Dudenhöfer rechnen vor, dass die deutsche Autoproduktion in den kommenden Monaten weiter schrumpfen wird. Die Zahl der Beschäftigten könnte von derzeit rund 720.000 Menschen auf deutlich weniger als 700.000 zurückgehen. Im internationalen Vergleich dürften die Deutschen und mit ihnen ganz Europa eine immer kleinere Rolle spielen. Viele Politiker werden deshalb nervös. Gehört doch die Autoindustrie mit ihren nachgelagerten Dienstleistungen zu den wichtigen Arbeitgebern im Land? Kommt es deshalb jetzt zu einem Kurswechsel? Werden die CO2-Vorgaben für die Autoindustrie gelockert? Dürfen länger als gedacht Fahrzeuge mit Verbrennermotor neu zugelassen werden? Jürgen Pieper ist skeptisch. Die Zukunft gehört der Elektromobilität, glaubt er.
In der Übergangszeit ist es zwar eine Belastung. Wenn der E-Anteil steigt, fallen die Gewinne. Das ist im Moment die ganz einfache Rechnung. Und trotzdem wird man umso stärker abgehängt sein, je weniger man jetzt auf die Karte E-Mobilität setzt.
Auch Ökonomen schütteln nur den Kopf. Mit den Lockerungen würden weder die aktuellen Probleme der Hersteller gelöst, noch Industriejobs in Deutschland gesichert werden, wird argumentiert. Branchenbeobachter Christoph Stürmer hat ganz andere Vorschläge parat. Statt immer wieder das Verbrenner aus auf die lange Bank zu schieben, lohnt es sich, ganz andere Faktoren in den Blick zu nehmen. Den Gebrauchtwagenmarkt zum Beispiel.
Man kauft einen Neuwagen nur, wenn man ein gutes Gefühl dafür hat, dass man ihn auch sinnvoll wieder verkaufen kann. Keine Bank finanziert ein Leasingfahrzeug, wenn der Restwert im Zweifel steht. Da müssen wir noch nachlegen.
Die Autoindustrie muss sich also offenbar neu erfinden.
Claudia Werle war das über die Situation der deutschen Autobauer. Es gibt Länder, da ist die Elektromobilität schon ziemlich stark ausgebaut. Paradebeispiel Norwegen. Hier werden schon jetzt nahezu keine Verbrenner mehr neu zugelassen. Und geschafft wurde das durch klare politische Rahmenbedingungen, wie Anne Bartram berichtet.
Wenn Christian Jädecke zur Arbeit in Oslo fährt, steigt er in sein E-Auto. Der Deutsche lebt schon seit rund 20 Jahren in Norwegen und findet, beim Verkehr hat sich das Land zum Besseren verändert.
Der große Unterschied ist, dass die Stadt stinkt nicht mehr. Das war früher ganz klar so, dass wenn man an einem kalten Wintertag aus der Tür ist bei uns oben, dann hat man gerne den Dieseldunst schon in der Luft geschmeckt.
Inzwischen riecht und sieht man Diesel- und Benzinerautos auf den Straßen des skandinavischen Landes immer seltener. Diese Trendwende haben Norwegens Politiker lange vorbereitet. Vor mehr als 15 Jahren haben sie die Steuern für E-Autos gesenkt, für fossile massiv erhöht. Mit Erfolg. Vor 15 Jahren war so gut wie kein verkaufter Neuwagen vollelektrisch. Inzwischen sind es mehr als 95%. Die Händler haben ihr Sortiment dementsprechend angepasst, erzählt der Osloer Autoverkäufer Ulf Tore Hegneby. Das Wichtigste ist, dass unsere Politiker langfristig gedacht haben. Sie haben über Parteigrenzen hinweg zusammengearbeitet und wechselnde Regierungen haben am E-Auto festgehalten. Diese Verlässlichkeit hat auch dafür gesorgt, dass massiv in die Ladeinfrastruktur investiert wurde. Inzwischen gibt es in Norwegen fast überall Schnellladesäulen mit Strom, der günstiger ist als in Deutschland. Denn Norwegen setzt vor allem auf günstige Wasserkraft statt auf fossile Energie. E-Autofahrer Christian Jädecke fährt auf dem Nachhauseweg von der Arbeit bei einer Tankstelle vorbei und lädt innerhalb weniger Minuten sein Auto.
Hier waren vorher nur Benzinsäulen und dann haben sie zwei Tanks ausgebuddelt und weggemacht und haben sie dann hier mit den elektrischen Ladern ersetzt. Hier sind häufig Taxis, die hier auch laden. Weil die Taxis fahren eigentlich alle elektrisch jetzt.
In Norwegen gibt es keine großen Autokonzerne, auf die die Politik hätte Rücksicht nehmen müssen. Trotzdem ist der norwegische E-Auto-Verband sicher, der Umstieg kann auch anderswo klappen, wenn die Politik zum Beispiel durch Subventionen den richtigen Anschub gibt. Christina Bø, Generalsekretärin vom E-Auto-Verband Norwegen. Am Ende geht's immer ums Geld. Man muss sicherstellen, dass die E-Autos bei den Preisen konkurrenzfähig sind. Es gibt keinen Grund, warum E-Autos sich nicht in jedem europäischen Land durchsetzen könnten. Außerdem ist es den Norwegern gelungen, dem E-Auto ein attraktiveres Image zu verpassen, findet sie. Statt Fortbewegungsmittel für Ökos, das Auto der Zukunft. Ich habe es so oft erlebt, dass vor allem Männer mittleren Alters gesagt haben, weißt du was, ich hätte mir niemals vorstellen können, ein E-Auto zu kaufen. Ich hatte Benzin im Blut. Aber jetzt habe ich mir eins gekauft und gebe zu, dass ich meine Meinung geändert habe. Inzwischen schafft Norwegen seine E-Auto-Subventionen Schritt für Schritt sogar wieder ab. Denn das Ziel, dass keine neuen Verbrenner mehr zugelassen werden, ist fast erreicht. Ganz ohne Verbot.
Arne Bartram hat uns erzählt, mit welchen klaren Weichenstellungen Norwegen auf Elektromobilität umgesattelt hat. Für Deutschland mahnen Fachleute, hier mangele es immer noch an ausreichender Ladeinfrastruktur. Die ist zwar definitiv besser geworden, aber vor allem die unterschiedlichen Tarife sind lästig und unübersichtlich. Insgesamt fördern Rahmenbedingungen in Deutschland das Auto, so etwa die Pendlerpauschale. Das ist ein Instrument, das gute soziale Wirkungen haben kann, aber auch negative, zum Beispiel fürs Klima. Es ginge besser, sagen Fachleute. Die Politik ignoriert das aber bisher und will die Pauschale einfach nur erhöhen. Jedenfalls die Bundesregierung. Tobias Krone berichtet.
Die CSU hat sich durchgesetzt in der schwarz-roten Koalition. Wenn es nach der Bundesregierung geht, dann kommt sie. Die Ausweitung der Pendlerpauschale. Josef Zellmeier, CSU-Politiker im Bayerischen Landtag, betrachtet es als eine Förderung der Mittelschicht.
Ich bin der Meinung, dass es vor allem denjenigen nutzt, die sich im Mittelbereich befinden. Denn dort sind viele, die pendeln müssen, die über keine Dienstfahrzeuge verfügen. Und deshalb ist das für die mittelständischen Arbeitnehmer ein ganz wichtiger Punkt.
Die Pendlerpauschale ist eine Möglichkeit, je nach Kilometern, die man zur Arbeit pendelt, Steuern zu sparen. Je nach Einkommen und je nach anderen Kosten, die man sonst noch geltend machen kann. Wer zum Beispiel an 220 Arbeitstagen im Jahr 5 Kilometer zur Arbeit fährt, könnte kommendes Jahr 88 Euro mehr Steuern sparen. Wer 50 Kilometer fährt, hat 352 Euro aufs Jahr gerechnet mehr auf dem Konto. Diese neue Regelung dürfte am allermeisten die Menschen rund um München interessieren. Denn München ist Deutschlands Pendlerhauptstadt. Gut eine 500.000 Menschen pendeln hier täglich. Das liege einerseits an den vielen Arbeitsplätzen in der Stadt und andererseits an den teuersten Mieten in Deutschland, die dazu führen, dass viele Menschen weit draußen wohnen, sagt der Verkehrsexperte an der Technischen Universität München, Florian Dantl. 63% nutzen dabei vorrangig das Auto. Florian Dantl führt das auf das Verkehrssystem zurück. Bahnen fahren hier alle ins Zentrum. Praktisch für alle, die dort arbeiten. Unpraktisch für diejenigen, die in andere Vororte oder Randgebiete von München müssen.
Dafür gibt es aber ganz gute Ringstrecken für den Pkw, also die A99, den mittleren Ring, weswegen man auch viele, viele Pendlerbeziehungen dann eben mit dem Pkw hat. Weil wenn man jetzt nicht direkt ins Zentrum muss, dann ist es oftmals eben mit dem Pkw viel, viel schneller.
Deutschlandweit liegt das Auto für den Weg zur Arbeit vorn. Nur jede 5. Pendlerpauschale ging laut dem Umweltbundesamt auf ÖPNV-Nutzung zurück. Der Rest zumeist allein in einem Auto. Ein Fehlanreiz für den Umweltschutz. Dafür hat die Professorin für nachhaltige Mobilität an der Technischen Universität Berlin, Sophia Becker, eine Erklärung.
Bei der Pendlerpauschale in der jetzigen Form und auch in der nun vorgeschlagenen Form sehe ich keine klimaschutzpolitische Steuerungswirkung. Das heißt, der Staat setzt hier gar keinen Anreiz dafür, dass Menschen klimafreundlicher oder auch gesünder mobil sind.
Eine Abschaffung der Pendlerpauschale, so errechnete das Umweltbundesamt in einer Studie, würde im Jahr 2030 immerhin 1,6% der Emissionen des aktuellen deutschen Gesamtverkehrs sparen. Sollte man die Pendlerpauschale abschaffen? Die Verkehrssoziologin Sophia Becker möchte differenzieren. Auf dem Land sei das Auto nicht wegzudenken, denn dort lohnten sich Busse im 10-Minuten-Takt nicht. Hier wäre das E-Auto am besten. Matthias Wohltmann sieht das ähnlich. Er ist Beigeordneter des Deutschen Landkreistages in Berlin und begrüßt die Anhebung der Pendlerpauschale.
Es ist erstmal ein Plädoyer dafür, dass die Menschen dort wohnen sollen, wo sie wohnen möchten und nicht durch äußere Zwänge gezwungen werden, ihren Wohnort zu wechseln. Mir ist es lieber, dass die Menschen beispielsweise in Rheinland-Pfalz oder in Thüringen dort weiterhin wohnen bleiben können, dort ihre Steuern zahlen und dort mit daran teilhaben, dass ein gutes Leben stattfindet.
Das versteht auch die Verkehrssoziologin Sophia Becker. Doch auch Pendler, die innerhalb von Großstädten kurze Strecken pendeln, kommen künftig steuerlich besser weg.
Warum bekommen denn auch alle Leute, die in Großstädten wohnen und eigentlich ganz gut mit der U-Bahn zur Arbeit fahren könnten, auch die Pendlerpauschale ausgezahlt?
Sophia Becker verweist auf das Nachbarland.
Österreich hat zum Beispiel die Pendlerpauschale so geändert, dass man weniger Pendlerpauschale bekommt, wenn man für den Weg zur Arbeit eigentlich auch ganz gut den öffentlichen Verkehr nutzen könnte, entweder auf der ganzen Strecke oder auch für eine Teilstrecke.
Es gibt weitere Kritik an der Pendlerpauschale. So profitiert aktuell von den rund 5 Milliarden Euro Steuererleichterung zum größten Teil die besser verdienende Hälfte der Menschen in Deutschland. Und nicht zuletzt fragen sich die MinisterpräsidentInnen der Länder, wer kommt für die gute Milliarde auf, die für die Ausweitung bei Ländern und Kommunen wegfallen soll.
Und genau dieser Streitpunkt könnte dazu führen, dass die Bundesländer am Freitag im Bundesrat Nein sagen und das gesamte Gesetzesvorhaben dann doch nochmal eine Runde drehen muss. Die Bundesländer, denen könnten durch zahlreiche Steuervorhaben Kosten entstehen, also durch Steuervorhaben des Bundes. Wird eine spannende Sitzung am Freitag. In Polen wird ja gerade der Einstieg in die Atomenergie geplant, mit großen Subventionen durch den Staat. Wo der radioaktive Abfall hin soll, das wird da bislang so gut wie gar nicht diskutiert. Ist aber für uns hier in Deutschland immer wieder ein Riesenthema, denn niemand möchte diesen Müll haben. Er steht derzeit dezentral verteilt in Deutschland, vor allem an den Standorten der ehemaligen Kernkraftwerke, so auch in Philippsburg. Die Behälter des dortigen Zwischenlagers, die beschäftigen heute den Verwaltungsgerichtshof in Mannheim, denn die Stadt Stadt Philippsburg geht gerichtlich vor. Moritz Ferle ist unser Korrespondent für Baden-Württemberg. Wir erreichen ihn jetzt in Mannheim. Moritz, um was für einen Müll geht es denn eigentlich konkret da im Zwischenlager in Philippsburg?
Also, wir reden hier über rund 100 Kastoren mit radioaktiven Abfällen, also 106 sind es genau seit Ende letzten Jahres. Genau, und die Stimmen kommen eben aus dem ehemaligen Atomkraftwerk in Philippsburg, das ja gerade stillgelegt ist und im Rückbau befindlich ist, und eben der Wiederaufbereitungsanlage in Frankreich.
Und warum landet das Ganze jetzt vor Gericht?
Die Genehmigung für dieses Zwischenlager in Philippsburg, die wurde 2003 erstellt und seitdem mehrfach überarbeitet. Und Sie haben es ja schon gesagt, gegen diese Genehmigung haben nun drei Anwohner und die Stadt Philippsburg geklagt hier in Mannheim, weil in deren Augen nicht ausreichend geklärt ist, ob das Zwischenlager gegen Angriffe von außen geschützt ist.
Wie gezielter Flugzeugabsturz zivil, wie bewaffnete Militärmaschine, die aus Versehen reinfliegt. Das Thema ist denn mit der neuen Waffentechnik Drohnen, der Behälter genauso sicher verwahrt im Zwischenlager, wie das 2003 bei der Beurteilung war.
Das hat mir der Bürgermeister der Stadt, Stefan Martus, vor der Verhandlung erklärt. Und ganz konkret, er hat es ja angesprochen, geht es da eben auch um die Frage, um die Drohnensichtungen der letzten Monate hier in Deutschland und die Frage, ob das im Sicherheitskonzept ausreichend berücksichtigt ist.
Was sagt die zuständige Behörde dazu?
Also beklagt, wie das jetzt mal so schön heißt, ist hier formal die Bundesrepublik Deutschland. Da war also heute ein ganzer Tross aus Anwälten, aus Sachverständigen, aus Experten vor Ort. Und zuständig für Genehmigung von Zwischenlagern und von Endlagern, so es sie dann irgendwann mal geben sollte, ist eben das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, kurz BASE. Da habe ich auch einen Vertreter kurz vor der Verhandlung gesprochen. Und der meinte, sie haben in ihrer zuletzt aktualisierten Genehmigung für das Zwischenlager alle aktuellen Sicherheitsrisiken ausreichend abgedeckt.
Wir haben uns tatsächlich von den Sicherheitsbehörden für dieses Verfahren noch einmal ganz aktuell bestätigen lassen, dass es genau keine solchen aktuellen Entwicklungen gab, die unsere Entscheidung in Frage stellen.
Da geht es also auch um so Dinge wie Drohnen. Und im weiteren Verfahren wurde mir gesagt, soll es dann auch noch mal eine aktuelle Einschätzung des BKA geben wegen der Drohnensichtungen.
Was ist jetzt von diesem Prozess, der heute begonnen hat, zu erwarten?
Also erstmal wird geprüft, das ist ja auch nicht ganz unwichtig, ob die Stadt hier überhaupt klagen darf. Das hat also eine Signalwirkung, dieses Verfahren, für andere Verfahren um die Atomsicherheit, um die Zwischenlager. Und dann geht es eben konkret um die Frage, ob das BASE in seiner Genehmigung die aktuellen Sicherheitsrisiken ausreichend berücksichtigt hat. Und das ist ein bisschen tricky, weil sehr vieles Geheimsache ist, um, so sagt das die Behörde, möglichen Angreifern keinen Anhaltspunkt zu geben. Und der Bürgermeister Stefan Martus, der hat mir auch gesagt, also er rechnet jetzt gar nicht damit, dass die Atommüllbehälter dann wegen mangelnder Sicherheitsvorkehrungen aus Philippsburg abtransportiert werden müssen, sondern für ihn geht es darum, so ein Gefühl der Sicherheit vielleicht zurückzugewinnen.
Es wird viel um das Thema Geheimhaltung gehen und um das Vertrauen, das man in die Behörde dann setzen muss als Gericht und auch als Kläger, dass sie die momentanen Risiken richtig bewertet haben und im Griff haben.
Also eine Bewertung, gleichzeitig sehr viel Geheimhaltung und eine Entscheidung in diesem Prozess mit Signalwirkung, ja, ist wohl frühestens Ende der Woche zu rechnen.
Moritz Ferle war das live aus Mannheim, wo es heute um das Atommüllzwischenlager in Philippsburg geht. Vielen Dank. Der Markt für Medikamente und Gesundheitsdienstleistungen, der ist gerade ziemlich in Bewegung gekommen. Und auch Drogerien spielen da inzwischen eine immer größere Rolle. Man kann dort nicht mehr nur Nahrungsergänzungsmittel oder das Erkältungsmittelchen auf pflanzlicher Basis kaufen, sondern die Drogeriekette DM, die verkauft ab heute auch rezeptfreie Medikamente, wie zum Beispiel Schmerzmittel, und macht damit natürlich auch Apotheken ab jetzt Konkurrenz. DM testet außerdem gerade das Angebot von Gesundheitsdienstleistungen, vorerst allerdings nur in ausgewählten Filialen. Hilde Braun hat für uns nachgefragt, wie das Ganze funktioniert und wie gut das qualitativ einzuschätzen ist.
Zunächst gibt es die Angebote nur in einigen der Märkten. Drei Gesundheitsleistungen sind es in der Pilotphase. So wird ein Augenscreening, eine Hautanalyse und eine Blutuntersuchung bereitgestellt. Oft müssen Patienten lange auf einen Arzttermin warten und manchmal müssen sie für Leistungen in einer Arztpraxis ins eigene Portemonnaie greifen, unter anderem für sogenannte IGE-Leistungen. Dazu zählt zum Beispiel eine Untersuchung des Augeninnendrucks. Im DM-Markt wird ein allgemeines Augenscreening ohne Termin angeboten. Das Ergebnis soll innerhalb von 24 Stunden per Mail beim Patienten vorliegen. Dabei wird für knapp 15 Euro die Netzhaut fotografiert und ein Sehtest durchgeführt. Dafür arbeitet DM mit dem Unternehmen Scleo Health zusammen und schult DM-Mitarbeiter, erklärt Sebastian Bayer aus der DM-Geschäftsführung.
Die Augenscreenings selbst werden dann mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz auf Auffälligkeiten geprüft und zudem werden alle Netzhautaufnahmen einzeln von Fachärztinnen und Fachärzten für Augenheilkunde validiert.
Auch Blut wird in den Filialen abgenommen. Ein Dienstleister übernimmt Untersuchung und Analyse. Ein großes Blutbild kostet 9,95 Euro. Die weiteren Preise variieren je nach Untersuchung und gehen bis zu 69,95 Euro. Eine telemedizinische Nachbesprechung ist optional buchbar. Aware, ein Anbieter von privaten Bluttests, bietet verschiedene Analysevarianten an. Sebastian Bayer.
Bei Aware läuft die Dienstleistung so, dass die Blutabnahme in unseren DM-Märkten erfolgt, und zwar durch qualifizierte Fachkräfte. Das sind meist Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker, aber durchaus zum Beispiel auch OP-Schwestern.
Bei der Hautanalyse sind Kunden sich zunächst selbst überlassen. Sie können per App oder im Geschäftsraum an einem Terminal eine Hautzustandsanalyse durchführen, per Foto. Das Ergebnis kommt dann zum Beispiel per Mail. Das kostet nichts. Der Berufsverband der Dermatologen kritisiert vor allem die Qualität der Auswertung der Hautscreenings mit künstlicher Intelligenz. Denn gleichzeitig bekommen Kunden Produkte von DM empfohlen. Ralf von Kiedrowski ist dort Präsident.
Bei den von uns durchgeführten Versuchen ergaben sich mehrfach unterschiedliche Ergebnisse mit den dann auch unterschiedlichen Empfehlungen hinsichtlich der Hautpflege. Dies kann bei den Kunden letztlich zu Irritationen und falschen Ergebnissen führen, die wiederum dann erst aus einem Kunden einen Patienten machen.
Kunden, die auffällige Hautveränderungen haben, können diese zusätzlich kostenpflichtig von einem telemedizinischen Online-Service überprüfen lassen, ab 28 Euro aufwärts. DM verspricht eine schnelle Diagnose von zu Hause aus, von Ärzten im Homeoffice. Vor allem bei auffälligen Befunden warnt von Kiedrowski. Der telemedizinische Online-Service reiche hier nicht aus, da er nur Therapien und Produkte empfiehlt, den Patienten aber nicht behandelt.
Der hier kooperierende Telemedizinanbieter hat nur eine einzige Praxis in Solingen. Ansonsten agieren die Hautärzte, wovon wir ausgehen, dass es alle auch schon Fachärzte sind, das aber nicht im Einzelfalle prüfen können, von zu Hause aus, sodass Patienten mit einem krankhaften Befund, mit Therapieempfehlungen, letztlich keinen Anschluss an die Versorgung haben.
DM beruft sich auf strenge Qualitätsstandards, die durch qualifizierte Fachkräfte oder speziell geschulte Mitarbeiter sichergestellt würden. Außerdem kontert das Unternehmen, es biete Service zu einem attraktiven Preis bei schneller Leistung. Als Gegensatz zum knappen Terminangebot in Arztpraxen, erklärt Sebastian Bayer aus der DM-Geschäftsführung.
Unser Ziel ist es nicht, den Arztpraxen Konkurrenz zu machen. Allerdings wollen wir ein kuratiertes Gesundheitsdienstleistungsangebot schaffen, das die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden nach Prävention aufgreift. Und wir glauben, dass genau dieses Bedürfnis heute in Deutschland nicht befriedigt werden kann, denn Gesundheitsprävention lässt sich eben nicht leicht in das Leben der Menschen integrieren und es ist nicht niederschwellig.
Monika Barken sieht das als Pressesprecherin des Hausärzteverbandes Nordrhein anders. Bei unklaren oder kritischen Ergebnissen bleibe auch den DM-Kunden der Gang zum Arzt nicht erspart, damit er Ergebnisse erklärt und Therapien verordnet bekommt, die auf den einzelnen Patienten abgestimmt sind.
Wer zu einem Test in die Arztpraxis geht, kann natürlich davon ausgehen, dass das immer qualitätsgesichert ist. Das heißt, die Analysen werden überwacht. Die Qualität muss durch Teilnahme an Ringversuchen in den Praxen regelmäßig nachgewiesen werden. Das heißt, anhand von Testproben wird die Qualität des Ergebnisses überprüft.
Falls der begründete Verdacht auf eine Erkrankung vorliegt, übernehmen zudem die gesetzlichen Krankenkassen auch die Kosten, zum Beispiel für einen Bluttest.
Hilde Braun berichtete über die Gesundheitsdienstleistungen, die es jetzt auch bei der Drogeriekette DM gibt. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, bedanke mich für Ihr Interesse. Kommen Sie noch gut durch den Tag.